Der Himmel steht offen. Wunder, wo geschehen. Träume und Visionen, Begegnungen mit dir. Jeder wird erkennen, alle werden sehen, du allein bist Herr. Mit diesen Worten wollen wir euch heute zum heutigen Gottesdienst begrüßen.
Und vor allem auch unsere Gäste, Andrea und Matthias und euer Anhang. Schön, sind ihr da, feiern ihr mit uns den Gottesdienst. Herzlich willkommen.
Der Himmel steht offen. Das wünsche ich mir, dass wir das heute Morgen im heutigen Gottesdienst wirklich erleben dürfen. Dass wir sehen dürfen, dass auch Gott heute Morgen möchte Wunder tun in unseren Herzen. Dass er möchte unsere Herzen bewegen. Dass wir dürfen auch immer wieder neu erkennen, dass Gott, er ist unser Herr. Aber wir wissen auch, dass das Leben nicht immer noch super und mega lässig ist. Sondern es ist einfach die Realität, dass uns das Leben immer wieder mal herausfordert, dass wir auch durch schwierige Zeiten manchmal gehen. Das Leben ist wirklich ein Weg, wo es mal bergab, mal bergauf geht, mal durch die Täler durch, mal durch die Wälder, über Stock und Stein.
Und genau das haben Andrea und Matthias miteinander erlebt, sind einen Weg gegangen, der nicht nur einfach immer flach war oder bergab. Und Trail und ich werden sie miteinander interviewen. Sie werden einen Teil von ihrem Leben mit uns teilen, wo wir dann einfach Anteil nehmen an dem, was sie auch gut durchgetragen hat. Und jetzt schon einfach herzlichen Dank für eure Offenheit, dass ihr bereit sind, vor all diesen Leuten etwas, ja, etwas Intimes, etwas Persönliches weiterzugeben. Ich schätze das sehr massiv im Mann. Jetzt darf ich führen bitte, Andrea und Matthias, ihr dürft da in der Mitte sitzen. Macht es euch bequem.
Genau. Du darfst.
Was die Leute von euch kennen, ist euer Name. Amen. Matthias und Andrea. Könnt ihr noch ein paar Worte zu euch sagen, wer wir sind, woher ihr kommt? Einfach so ein paar Eckdaten, dass die Leute ein bisschen mehr wissen als euer Name.
Ja, ich denke. Einige kennen mich da rein, oder zumindest meinen Vater. Ich bin aus der ETG Schlieren, aus der Kirche Lacheren. Ich bin dort auch angestellt, 80% im pastoralen Dienst. Und genau.
Ja, wir sind seit 14,5 Jahren verheiratet. Wir haben zwei Mädchen, 8 und 10 Jahre. Ja. Wir wohnen auch in der Kirche, wir sind dort auch angestellt als Hausabwart. Ich arbeite noch als Schulassistentin. Ja.
Hat die noch Frage? Nein. Warum sind die da? Ja, du würdest sagen, weil ich dich eingeladen habe. Das weiss ich, ja. Aber warum sind die wirklich da?
Ja, wie gesagt, Philipp hat mich eingeladen. Philipp ist ja Regioleiter, darum haben wir immer wieder Kontakt. Und ich bin im 19. bin ich in eine Erschöpfungsdepression hineingekommen. Und das ist ein herausfordernder, langer Weg gewesen, oder immer noch, wo wir da miteinander bestritten haben. Und der Philipp hat das einmal so ein bisschen am Rand mehr oder weniger mitbekommen und hat dann irgendwann gefunden, hey, Matthias, das wäre doch etwas, wärst du bereit, das mal im Interview Gottesdienst zu teilen, was du erlebt hast, wie du mit dem umgegangen bist. Und genau, und dann ist noch Andrea dazugekommen, dass wir gefunden haben, es wäre auch spannend von ihr zu hören, wie sie es erlebt hat. Genau, und so sind wir heute jetzt da.
Ich will gleich, dass du mal ein bisschen anfängst, wie ist es dazu gekommen, einfach ein bisschen, was alles ein bisschen passiert ist.
Ja, ich habe einfach im 19. Habe ich gemerkt, dass mit meinem Magen etwas nicht so stimmt. Es war mir öfter schlecht gewesen nach dem Essen, ich habe immer weniger Appetit gehabt. Und das ist dann immer extremer geworden. Über Weihnachten und Neujahr ist dann bei einem Besuch im Restaurant ist dann irgendwie ganz eskaliert, dass mein Magen ganz rebelliert hat und meine Psyche irgendwo wie einen Schlussstrich gezogen hat und gesagt, das geht da nicht mehr weiter. Wir sind dann heim und wir haben zum Glück kinderfrei gehabt. Und Und dann hatte ich auch das erste Mal so richtig krasse, schwarze, dunkle Gedanken gehabt in dieser Nacht, wo ich wirklich nicht mehr stoppen konnte, wo auf die ganze Welt untergegangen ist, wo ich alles gesehen habe, den Bach abgehen, unsere Ehe, das Arbeiten, einfach alles, was man sich vorstellen kann. Wir sind dann, glaube ich, nach dem Eis noch mal eine Stunde rausgelaufen. Und dann irgendwann habe ich es dann auch geschafft, zu schlafen. Ich habe dann am nächsten Tag einen Nachbar, der Hauswart, Arzt ist, ist vorbeigekommen und hat mit mir geredet und gesagt, guck, ich glaube, es ist eine Magenschleimhautentzündung und eine Magenschleimhautentzündung ist meistens psychisch. Und er ist dann wieder gegangen und ich habe also gedacht, okay, ja, und jetzt? Und ich habe dann so ein bisschen Magenschoner und so genommen. Und dann war es wieder ein bisschen besser gewesen. Und dann ist es so ein bisschen auf und ab gegangen. Und dann ist dann zum Glück der Lockdown gekommen. Da habe ich gedacht, ja, das trifft sich gerade super, kann ich zur Ruhe kommen. In der Gemeinde läuft ja eh nicht viel. Ich habe dann auch nur noch Teilzeit gearbeitet. Und dann war es auch besser gewesen. Haben wir eine sehr coole Zeit gehabt. Als Familie im Lockdown ist mir viel besser gegangen. Dann ist dann Richtung Juni, Sommer, ist dann, habe ich wieder ein bisschen mehr arbeiten. Und dann ist es dann auch wieder schneller schlechter geworden. Bin dann zum Hausarzt und der Hausarzt hat auch gesagt, es stimmt einfach etwas nicht, du bist im Moment nicht belastbar. Haben wir dann zuerst pflanzliche Medis gegeben, das hat man dann aber schnell gesagt, dass das nichts bringt. Und dann hat er mir dann ein anderes Psychopharmaka gegeben, wo mich relativ schnell dann wieder auf guten Boden gebracht hat. So ist es mir dann auch wieder besser gegangen, dass wir wunderschöne Ferien hatten, Sommerferien. Und nach der Sommerferien, ja, wäre es dann darum gegangen, wie geht es jetzt weiter? Ich habe mich nicht arbeitsfähig gefühlt. Und in dieser Zeit, es war eben um Corona herum, sind einfach alle Therapeuten, alle Psychiater sind mehr als ausgelastet gewesen. Und ich habe einfach gewusst, ich brauche irgendwo Unterstützung, ich brauche irgendwo Hilfe. Und habe niemanden gefunden. Ich hatte dann ein, zwei sehr komische Begegnungen gehabt mit Therapeuten, die ja wirklich gar nicht weitergeholfen haben. Und hat dann aber einmal können zu einer Therapeutin gehen, wo mir jemand empfohlen hat, wo auch gläubig ist. Und die hat mir dann gesagt, ja, Herr Siedler, Sie haben Depression, Sie haben eine Erschöpfungsdepression, Sie sind in der Behandlung und Sie brauchen vor allem gute Medikamente auch jetzt, wo Sie, wenn Sie so tief unten sind. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich zu Ihnen kommen? Er hat gesagt, nein, ich habe leider auch keine Zeit. Ja. Das war dann so dann ziemlich der Tiefpunkt gewesen, wenn du eine Diagnose hast, du merkst, du bist im Elend und niemand Zeit hat zum Helfen. Das war recht übel gewesen. Ja, es ist mir dann wirklich immer schlechter gegangen, auch daheim. Ich bin nur rumgelegen, vom Sessel ins Bett und wieder zurück. Ja, es war für die Familie auch eine sehr schwierige Zeit gewesen. Ich habe kaum mehr etwas gegessen. Sehr düstere Zeit war und ich habe nicht gewusst, was machen. Und dann ist dann das erste Mal das Thema aufgekommen, Klinik, ein stationärer Aufenthalt in einer Klinik. Und ich habe einfach gewusst, ich will, dass etwas geht. Ich brauche irgendwelche Leute, die mir helfen. Dann habe ich lange gefunden, ja komm, das schaffst du irgendwie ambulant, das ziehen wir irgendwie so durch. Und ich habe einfach gefunden, nein, jetzt muss etwas gehen, ich muss in eine Klinik. Und dann habe ich mich zu Langenthal beworben. Ja, man muss fast sich bewerben. Man muss stürmen, dass man dort überhaupt ankommt. Und mein Arzt hat mich dann überschrieben und dann ist dann zum Glück für mich alles sehr schnell gegangen, dass ich dann, ich glaube, eine Woche später oder so, das ist dann Anfang August gewesen, gell? Ende August, habe ich in die Klinik auf Langenthal. Ist ja eine christlich geführte Klinik. Das war mir sehr wichtig. Genau. Dann war ich 8 Wochen in der Klinik. Und ja, bin nachher mehr oder weniger einigermaßen lebensstabil, ganz auf das Nötigste, wieder aus der Klinik gekommen und habe dann mit der Therapie angefangen. Das ist so ein bisschen die Zeit, ja, wo sicher die schwierigste Zeit war.
Andrea. Wenn der Mann nur noch rumliegt, nicht mehr isst, immer schwieriger wird. Wie ist dir in dem hineingegangen? Hättest du nicht manchmal gerne klopfen wollen?
Mal. Ja, es ist natürlich auch für mich sehr eine schwierige Zeit gewesen. Es ist so ein bisschen schleichend gekommen. Ja, ich glaube, ich muss vielleicht auch sagen, mein Grundprinzip ist bei einer schwierigen Situation einfach Kopf runter, durch, möglichst schnell, damit man nachher einfach wieder kann, Kopf hoch und alles ist wieder gut. Und das ist so meine Taktik, wenn ich umgehe mit schlechten Situationen oder strengen Situationen. Und ich glaube, ich habe es auch hier so probiert, habe meinen Kopf runtergetan und denke, jetzt gehen wir da durch. Aber ich habe ihn immer wieder runtergetan und habe gemerkt, es ist noch nicht gut, wieder runter. Und irgendwann habe ich auch nicht mehr mögen, den Kopf runterheben. Genau, also einfach so ein bisschen zum, für den Umgang. Und ja, ich glaube, als Angehörige ist es immer schwierig, auch zum ganz können nachvollziehen, was geht in dem Menschen wirklich ab. Ich habe zweimal nach der Geburt habe ich eine Wochenbettdepression gehabt. Das heisst, Depression war für mich nicht ganz ein fremdes Thema gewesen, aber habe es dann auch gemerkt, dass man es nicht vergleichen darf. Und ja, nein, es war schwierig gewesen. Zwischendrin habe ich schon gedacht, hey, ein bisschen zusammennehmen wäre doch schon möglich. Aber ich weiss, dass das der schlimmste Satz ist, wo man einem Menschen in einer Depression kann sagen, nimm dich zusammen. Darum hat das sowieso auch zu Spannungen geführt. Aber es ist wirklich, es ist halt auch für mich wirklich sehr eine strenge Situation gewesen mit den zwei Kindern zuhause. Auch das mit der Klinik ist für mich natürlich schon einfach ein grosser Berg gewesen. Ich habe gewusst, ich bin dann 6 Wochen allein zuhause mit den Kindern, eben Hausarztjob und eben Schuljob. Und es ist dann auch in die Zeit hineingegangen, wo unsere beiden Kinder Geburtstag haben, also wo er dann in die Klinik gegangen ist. Das war für die Kinder auch hart gewesen. Meine Kindsfreundin hat gerade noch geheiratet in der Lenzerheide. Ich habe das irgendwie so organisieren mit den Kindern und alles. Es war einfach sehr, sowieso eine intensive Zeit gewesen. Und ja, wo es dann halt, ja, auch wenn es dem Partner nicht gut geht, das ist einfach, es zieht ja sowieso irgendwie auch ein bisschen mit, aber darum, es ist anstrengend gewesen und eben manchmal schon wirklich auch, ja, halt irgendwie eine Wut auf ihn, weil ich einfach selber halt auch nicht mehr mögen habe.
Genau, ja, er sind ja mit Gott schon immer unterwegs gewesen, du bist Pastor gewesen. Hast du Gott dafür angeklagt? Wie bist du mit dem umgegangen? Glauben, krank sein?
Ja, also die einen haben eben vielleicht den Titel gelesen von heute Morgen. ja, wenn man, für mich war es so ein Gefühl, jetzt habe ich mein Leben in den Dienst von Gott gestellt, ich habe alles für ihn gemacht und jetzt bin ich da in der Klinik und mein Leben ist in Scherben. Und ich habe Gott gesagt, ist das jetzt der Dank? Ist das, wo, ja, wo ich jetzt überkomme, für das, dass ich alles gegeben habe? Und das ist wirklich, da habe ich Gott heftig angeklagt. Ich habe gesagt, schau, das verstehe ich nicht. Das kann ich nirgends einordnen. Das bringe ich überhaupt nicht auf die Reihe. Und ich habe in dieser Zeit gemerkt, wie wichtig das ist, dass ich ganz ehrlich bin mit Gott. Wenn man in die Bibel hineinschaut, in Psalmen, in Klagelieder hinein, da die Leute kommen nicht zu Gott und sagen, Herr, du siehst, es passt mir nicht. Oder ich finde es nicht so lässig. Sondern Hiob hat gesagt, verflucht ist der Tag von meiner Geburt. Das sind dann doch relativ starke Worte, wo ich dann auch zu Gott gekommen bin und gesagt habe, es geht nicht und das schießt mich an, ich will es nicht. Hol mich da raus. Wenn du sagst, du bist der, der heilen kann, dann jetzt kannst du zeigen, dass du es kannst. Und Tage sind vergangen. Ich habe dann in der Klinik einen kennengelernt, der ist ähnlich alt wie ich. Ich war als Evangelist unterwegs gewesen, und der hat es auch ausgesteinelt, so wie mich. Und es war für mich sehr heilsam gewesen. Er hatte die genau gleichen Gedanken gehabt. Er ist am genau gleichen Punkt gestanden und wir sind öfters in den Wald gelaufen und haben laut Gott einfach alles angerührt und ihn angeklagt und ihm gesagt, wie wir so uns vorstellen und was wir erwarten, dass er jetzt zu tun hat. Und, aber es hat gut getan. So ganz ehrlich, auch jemand, wo mich verstanden hat, meine Gedanken und alles können nachvollziehen, und ich kein schlechtes Gewissen musste haben. Eben, wenn man in einem pastoralen Dienst ist, man eine Vorbildfunktion hat und plötzlich haben wir so viele Fragen und kann so vieles nicht mehr verstehen, ist das nicht ganz spannungsfrei. Und das hat, das hat sehr gut getan, so jemanden zu finden. Und ganz, ganz ehrlich, das ist sicher etwas, was ich für mich jetzt mitnehme. ja, Gott braucht keine schön formulierte Gebete. Er weiß sowieso, wie es geht. Da können wir es ihm auch gerade direkt so sagen. Ich bin sehr froh gewesen, dass ich, als ich 100% krankgeschrieben wurde, einen Tag später, habe ich alles können abgeben in der Gemeinde. Ich habe noch einen Zettel gemacht und mit den Sachen, die ich gefunden habe, das ist das Wichtigste, wo man vielleicht daran denken sollte, zu den nächsten paar Wochen. Und die Gemeinde hat mich ab dem Moment wirklich 100% entlastet. Ich habe, glaube ich, noch ein Mail gemacht, eine Woche später. Und sonst ist wirklich, bin ich von allem freigestellt gewesen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich einfach auch können, ja, bei mir sein und nicht noch an irgendwelche anderen Sachen denken. Und so ist es immer ist ein Riesenfight gewesen im Glauben. Es ist lustig, ich habe Gott, ist gleich immer meine letzte Anlaufstelle gewesen. Es ist nie so gewesen, dass ich gesagt habe, jetzt kannst du mir in die Schuhe blasen. Ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben, sondern in aller Verzweiflung, in allem Elend, ist gleich immer er der Letzte gewesen, wo ich angegangen bin. Und das ist etwas, wo ich mega dankbar bin, wo ich glaube auch, ins Gebet von vielen Menschen um mich herum, ja, hat da einfach irgendwo den Glauben dürfen bewahren, dass es nicht zur Eskalation gekommen ist, oder dass ich dem ganz abgesagt habe. Ich habe dann auch wieder an einen Punkt gekommen, wo ich zu Gott gesagt habe, hey, ich glaube, ich habe meine Lektion gelernt. Du willst, dass ich ein bisschen weniger leiste und ein bisschen mehr in deinem Arm bin. Dann ist es jetzt gut. Dann kannst du mich jetzt gesund machen. Dann, ja, ich habe jetzt gelernt, jetzt ist gut. Aber er hat das anders gesehen. Genau, der Prozess geht, ist ein bisschen länger. Also ist immer noch im Gang, genau. Das ist nicht abgeschlossen. Da bin ich immer noch dran. Aber es ist... Der Philipp hat mich mal noch gefragt, hast du so einen Vers gehabt oder irgendetwas, was dich so speziell durchgetragen hat? Und mir haben Leute Bibelverse mit auf den Weg gegeben und wo mich hätten ermutigen sollen und so weiter. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich eigentlich mehr wieder bei diesen Versen, eben, wo Leid geklagt wird, wo ausgeschüttet wird. Und es hat so ein, zwei Verse gegeben, wo ich gemerkt habe, mal, die holen mich ab. Einer ist aus dem 1. Petrus, 5,10, glaube ich. Das ist so ein bisschen, dort habe ich mich ein bisschen dran gehabt. Dort steht, ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden, aber ich habe gewusst, bei Gott ist ja das mit der Zeit relativ. Und trotzdem, ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden, aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Ihm gehört die Macht in Ewigkeit. Amen. Und ich habe dem Herrn gesagt, ich wäre froh, es wäre nicht erst in der Ewigkeit, sondern schon ein bisschen voran, dass es mir wieder besser geht. Und ich habe auch daran geglaubt. Ich hatte die Hoffnung gehabt, dass es voran wieder bergauf geht. Aber so Verse haben mir sicher mich auch durch die Zeit gedreht. Und auch ganz ehrlich zu sein und zu sagen, ich verstehe es nicht. Oder ich kann gewisse Sachen jetzt einfach nicht glauben.
Andrea, ja. Mit ihm war es richtig verrückt gewesen. Was hat das mit deiner Beziehung zu Gott gemacht? Bist du vom Typ her eher der Mensch, wo in Schwierigkeit zu Gott rennt und dann stundenlang im Worship und im Gebet verbringt, oder der, wo dann sich eigentlich mehr von Gott entfernt und davonläuft? Wie hat die Zeit dein Glaubensleben, dein Vertrauen prägt, egal ob positiv oder negativ?
Also was ich sicher weniger hatte, ist so das Anklagende oder auch so die Erwartung von, dass er jetzt, wo so viel Zeit ins Reich Gottes investiert, irgendwie so etwas nicht muss durchmachen. Das habe ich weniger gehabt. Ich habe schon, dass ich in der... ich glaube, es ist für mich eher in den guten Zeiten einfacher, um zu Gott zu kommen. Ich habe in dieser Zeit, wo es ihm so schlecht gegangen ist, habe ich es wie auch noch schwierig gefunden. Ich habe wie gemerkt, ich habe so für gar nichts mehr Energie. Aber es hat mich auch nicht mega gestresst, weil ich habe so wie einfach gewusst, er ist da. Er trägt mich, habe das auch gespürt, auch von diesen Gebeten rundherum. Und habe es aber in dieser Zeit wie nicht so geschafft, so in dem Bibel lesen und so mir da voll drin in der Zeit zu nehmen. Ich habe schon vorher eigentlich so ein bisschen einen Wandel gehabt in meinem Glaubensleben, würde ich sagen. Und zwar, ich bin ein Migränenmensch, seit ich mich mal erinnere. Ich bin sehr viel, ist mein Leben auch von Schmerzen geprägt, Verspannungen. Ich spüre jeden Wetterwechsel. Einfach so, das ist, ja, es gibt nicht mega viele Morgen, Entschuldigung, wo ich ohne Schmerzen verwache. Und ich habe viel Gott auch angeklagt für das. Oder hat gedacht, also was bin ich für ein Zeugnis? Also für einen Christ, der da die ganze Zeit irgendwelche Schmerzen hat und überhaupt. Und habe das ein bisschen schwierig gefunden, auch das mit Gott irgendwie da einen Weg finden. Und das ist schon vor seiner Depression gewesen, wo irgendwie der Heilige Geist da im Herz wirklich geschafft hat. Und Gott sich mir als liebender Gott wirklich so gezeigt hat. Und ich das einfach annehmen und habe gemerkt, hey, egal was für ein Tag ist, egal ob ich eine Migräne habe oder nicht, das muss durchmachen. Ich habe einen Gott, einen liebenden Gott, der es gut meint mit mir. Und das habe ich vorher schon lernen. Und das hat mich unglaublich befreit. Also eben, wie wir es auch am Anfang gehört haben, wo du gesagt hast, eben das Loben, das macht den Himmel auf. Und das ist wirklich, das macht einem so frei. Einfach können an dem liebenden Gott festhalten. Und das spielt so keine Rolle, was wir, also klar, in der Situation manchmal kann man es nicht so einfach sagen, aber schlussendlich spielt es keine Rolle, was wir da noch alles durchmachen müssen, weil wir haben einen Gott, der es gut meint mit uns. Und das ist so ein riesiges Geschenk. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich das vorher schon habe erleben durfte, dass er mich schon so geführt hat, dass ich auch an dem wirklich festheben durfte. Auch in dieser Zeit. Und was mir sicher auch geholfen hat, ist, dass ich weiss, was mir gut tut. Das ist auch bei Mathis immer ein kleines Problem, auch in dieser Zeit. Er hat das sehr schlecht können formulieren oder auch herausfinden. Und ich habe auch gewusst, dass ich Zeiten einfach für mich brauche, dass ich mir Zeiten rausnehmen muss. So bin ich zum Beispiel am Morgen öfters, wenn die Kinder in der Schule waren, habe ich mein Stand-up-Paddle genommen, bin am Türlersee, bin am Morgen um 8:45 auf dem Türlersee gewesen, manchmal ganz allein. Ich habe im Seesack meine Bibel und meine Kopfhörer mitgenommen. Und das waren für mich Kraftzeiten, die ich können auftanken konnte. Einfach auf dem See, also ums Paddeln ist es nicht gegangen, aber einfach auf dem Brett sein, mitten im See, in der Natur, Worship hören und einfach so das Gefühl haben, oh, Gott ist da und ich kann da so auftanken, einfach wieder mit seiner Liebe. Das hat mir unglaublich gut getan.
Wow, mega schön. Matthias, sie hat gesagt, du hast mehr Mühe mit dem. Hast du ein bisschen etwas entdeckt, was du wirklich merkst, in dieser Zeit mal da, habe ich auch dürfen lernen, einen Schritt weitergehen?
Es ist, wenn man eine Erschöpfungsdepression hat, ist das eine der ersten Fragen, die einem Therapeut stellt, ja, was macht Ihnen denn Freude? Oder was tut Ihnen gut? Und ich bin dort geguckt und studiert. Und dann habe ich gesagt, ja, ein gutes Stück Fleisch essen tut mir gut. In dieser Zeit auch nicht, genau. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, ist vielleicht sollten Sie sich da mal Gedanken machen. Und ich habe gemerkt, ich habe vieles für die Gemeinde gemacht. Ich habe am Abend oft Sitzungen gehabt, in einem Hauskreis und wir haben noch zwei Kinder und genau, und eigentlich für mich, ich habe eigentlich gar nichts für mich mehr gemacht. Ich habe kein Hobby in dem Sinn mehr gehabt. Und das ist dann schon so ein die grosse Frage, ja, was tut mir denn wirklich gut? Was mache ich wirklich gern? Und das ist so ein die Challenge gewesen, jetzt die letzten 2-3 Jahre, das für mich herauszufinden und das auch umzusetzen. Ich habe dann für mich das Biken entdeckt. Ich bin früher wirklich überhaupt nicht gerne Velo gefahren. Bin mehr Inlineskated. Aber als ich dann mal so mit dem Velo in den Wald bin, habe ich gemerkt, ah, der Wald mit dem Velo, das ist eigentlich noch cool. Rauffahren, ein bisschen schwitzen und nachher abheizen und Spass haben. Und so habe ich angefangen zu biken, was ich bis heute sehr gerne mache und auch öfters mache. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich lernen muss, zur Ruhe kommen. wirklich ganz zur Ruhe, nichts machen. Was für mich sehr schwierig war, wenn ich irgendwie eine Stunde auf dem Sofa geguckt bin und irgendwie Fernsehen geschaut habe oder sonst irgendetwas, habe ich immer das Gefühl, die Zeit könnte man auch sinnvoller nutzen. Und ja, ich habe dann zum Beispiel gerade in der Klinik habe ich Modellieren mit Ton ausprobiert, wo ja, einfach ein bisschen, es ist eigentlich wie netter für Erwachsene. und ich habe gemerkt, wie mich das extrem ruhig macht, wie mich das extrem erdet. Also ich habe wirklich jetzt erstmal seit Jahren das Gefühl gehabt, ich bin ruhig. Und ich habe beide Füße auf dem Boden und irgendwo, ich bin bei mir und ich bin klar im Kopf. Das war wirklich ganz krass gewesen. Und es tut gut. Und es ist, ja, ich habe Ihnen etwas geformt, aber es war jetzt nicht etwas weltbewegendes sonst gewesen. Und einfach zu merken, das tut mir gut, so zur Ruhe zu kommen. Und das ist etwas, was ich bis heute im Alltag immer wieder probiere, irgendwo einzubauen. Ich habe dann auch angefangen, ich habe schon als Bub immer gerne Lego-Technik zusammengesetzt. Ich habe dann auch in der Klinik wieder Lego-Technik organisiert. Ich habe wieder angefangen, irgendwelche Autos zusammenzubauen. Wo ich einfach bei mir bin, wo ich etwas für mich mache, wo mir Spass macht. Und wo, ja, ich kann über den Sinn kann man diskutieren nachher. Genau. Aber ich weiss, es tut mir gut und es hilft mir, zur Ruhe zu kommen. Und so habe ich ja, Verschiedenes ausprobiert, auch um herauszufinden, was tut mir wirklich gut. Aber es ist und bleibt ein Kampf. Es sind Muster, wo eingeschliffen sind, immer etwas Gescheites zu machen und das umzudeuten und zu sagen, das andere ist eben, wäre eben eigentlich gescheiter, weil man das besser tut. Und so ja, probiere ich wirklich vor allem das einfach mehr zur Ruhe zu kommen.
Andrea, wie siehst du das? Ich kann mir vorstellen, die Situation, die wir durchgegangen sind, als Ehepaar, als Familie, ist extrem belastend. Warum bist du als Ehefrau nicht davon gelaufen?
Also, warum ich nicht davon gelaufen bin, ist. Das Erste ist ganz klar, genau, ich kann nicht mehr laufen. Nein, wir haben ein Ja zueinander. Und das haben wir uns gegeben, das haben wir uns vor Gott gegeben. Und der Matthias hat mich schon in der ganz Anfangszeit, wo ich noch verliebt war und er schon langsam
jetzt
nicht mehr so. Nein, nicht mehr immer. Ich noch voll in diesem Verliebtheitsgefühl und er dann gesagt hat, eben, wenn die Verliebtheitsgefühle ja langsam nachlösen, dann müssen wir uns ja bewusst werden, dass Liebe eine Entscheidung ist. Und das ist vor fast 20 Jahren ist das für mich sehr eine schlimme Aussage gewesen, dass Liebe eine Entscheidung ist. Ich als 16-jähriges verliebtes, was ist man da? Jugendliche, Teenie? Genau. Und dann habe ich aber in den Jahren gemerkt, dass Liebe eine Entscheidung ist. Dass man sich da nicht immer nur auf Gefühl verlassen kann. Und dass das Ja zueinander etwas ganz Wichtiges ist. Dass das ein Fundament ist, wo man darauf bauen kann und wo einem eine unglaubliche Sicherheit gibt, auch also füreinander. Also wie das, es hat mir eine Sicherheit gegeben, auch, dass er nicht davonläuft und immer Sicherheit gegeben, dass ich nicht davonlaufe. Weil an dem Ja, das haben wir schon immer gesagt, an dem heben wir fest. Genau. Ja. Drum, ja. Aber eben, es hat natürlich sehr schwierige Situationen gegeben. Es ist, eben, manchmal bin ich wirklich auch so hässig auf ihn auch. Oder habe auch wie das Gefühl gehabt, er versteht auch überhaupt nicht, was ich muss durchmachen muss. Oder eben, wenn ich dann so eine strenge Woche hatte mit Kindergeburtstag und eben dem Hochzeit und einfach so ganz viele so Sachen und dann kommt er am Wochenende heim und dann haben die Kinder irgendeinen Streit und dann sitzt er auf dem Sofa und sagt, oh, das vertrage ich jetzt glaube ich gerade nicht. Also einfach mal zum Beispiel, so, was für eine Situation und es ist ja klar, dass er es nicht vertragt hat in dieser Situation, das Problem ist einfach, dass ich es auch nicht vertragt habe. Genau, und so ist das halt einfach, es ist schwierig, wenn beide nicht mehr mögen, ist es schwierig. Ja.
die haben, also ich denke, es sind sicher viele auch verletzende Momente. Schlussendlich ist man nur Mensch und man kann nicht immer noch, ja, du bist jetzt mein Schatz und ich habe dich gern, sondern ja, man verletzt einander, man kommt selber so an Grenzen immer wieder neu. Wir haben da mit dem können umgehen als Ehepaar. Wir haben da können das auch ja, ein Stück weit wieder flicken, wenn wir euch heute sehen, würde ich behaupten, haben schon vieles geschafft wieder, das Miteinander kommen.
Es ist wirklich, es ist auch für mich ganz, ganz schwierig gewesen. Ich habe gewusst, ich gehe jetzt in die Klinik und ich lasse alle allein daheim. Ich habe gewusst, Andrea geht auch hier runter. Ich habe auch Angst gehabt, dass wenn ich heimkomme, dass sie dann geht, also dass sie dann in die Klinik muss, weil sie so am Ende ist. Das sind für mich, es hat es für mich nicht einfacher gemacht, zu wissen, daheim ist, ja, ist auch nicht gut, alles kommt ins Wanken. Das ist sehr, sehr schwierig gewesen. Ich habe mir immer gewünscht, eigentlich in dieser Zeit, oder auch gemerkt, dass das, was mir am besten tut, ist, wenn mich Leute verstehen. Wenn Leute mir das Gefühl geben, sie verstehen, worin, wo dass ich drinstecke, wie es mir geht. Und das ist genau das, was Andrea mir in dieser Zeit nicht geben konnte. Wo sie eben gefunden hat, ja komm, jetzt reiss dich zusammen. Oder eben, das kannst du jetzt nicht bringen, ich mag auch nicht. Und das, ist, das hat sehr, sehr viel Spannung gebracht. wo wir viel diskutiert haben und einfach gemerkt haben, wir sind so weit auseinander, wie wir umgehen jetzt mit dieser Situation. Und es war das erste Mal in unserer Ehe, wo wir gemerkt haben, miteinander schwätzen, beten und einen Schritt aufeinander zugehen, ist nicht gelöst. Das ist zu gross. Das können wir jetzt so einfach nicht lösen. Wir haben dann, als ich in der Klinik war, miteinander abgemacht, dass wir, dass jeder Moment mal Probleme bei sich behalten, dass sie ihren Alltag daheim bewältigt und dann so durchzieht, wie sie jetzt das einfach schafft und macht. Und ich aber auch meine Ups und Downs bei mir behalten, die ich in der Klinik habe. Dass man mehr so ein bisschen einfach sonst halt, was gerade so ein bisschen sonst angestanden ist, miteinander diskutiert haben. Und wo ich dann zurückgekommen bin und dann mit der Zeit ein bisschen stabiler geworden bin, sind die Themen halt nicht verschwunden. Es ist immer wieder aufgekommen, das Thema, dass ich mich nicht verstanden fühle, dass ich mich nicht ernst genommen fühle. Und dass sie finde, ja, also komm jetzt muss es vorwärts gehen und so. Und immer haben wir gesagt, hey, das bringen wir nicht alleine einfach so auf die Reihe. Wir haben dann ein Pärchen gehabt, das man kennt hat, wo ein E-Coaching besucht hat und dort gerade fertig war mit dem E-Coaching und gesagt hat, du, vielleicht wäre das ja etwas. Genau, und dann haben wir uns dort gemeldet.
Ja, also genau, wir sind dann dort irgendwie etwa 7 Mal oder so sind wir bei dem Ehepaar gewesen. Und das hat uns unglaublich gut getan. Wir sind schon immer, haben wir eigentlich gesagt, dass auch so Coaching oder so, dass das für uns jetzt nicht eine Niederlage ist. Also wir sind noch nie auch ein Ehepaar gewesen, wo gesagt haben, wir müssen das alleine schaffen oder so. Für uns ist klar gewesen, dass wir auch Hilfe wollen, in Anspruch nehmen, wenn wir das brauchen. Und das hat wirklich einfach sehr gut da. Es ist heilsam gewesen. Ich mag mich sehr gut erinnern an der ersten Sitzung, wo wir einfach so unser grundlegendes Problem mal erzählt haben. Habe ich davon angefangen, hat meine Sicht geschildert und sie hat mir sehr zugenickt. Sie hat mich verstanden und ich habe gedacht, siehst du, die versteht mich. Und dann ist er gekommen, dann hat er seine Sicht geschildert und dann haben sie auch genickt und haben ihn auch verstanden. Dann habe ich gedacht, ja nein. Also, aber das war für mich ein heilsamer Moment gewesen, um zu sehen, aha, man kann beide Sichten verstehen. Oder? Etwas Auswertiges. Ja. Und sie sind dann wirklich sehr einen guten Weg mit uns gegangen. Ja, einfach auch so, wie sie das gemacht haben, wirklich auch so Jesus in diese Situationen rein einladen und zum wie ihn fragen, hey, was kannst du mir geben in diese Situation? Weil es geht ja eigentlich meistens auch um ungestillte Bedürfnisse. Und ja, das haben wir dort auch sehr lernen, dass wir unsere Bedürfnisse nicht mit in erster Linie auch dürfen mit dem Ehepartner zu befriedigen, sondern dass eigentlich wir unsere Bedürfnisse immer sollen, befriedigen, also oder sollen erfüllen mit Jesus. Genau, das ist so ein Weg, wo wir gegangen sind. Und also ja, eben auch, ich kann auch feststellen, dass halt mein Männerbild sehr prägt ist halt von meinem Vater. Das sind dann auch so Sachen, die halt dann auch immer aufkommen. Mein Vater hat nie gesagt, er mag nichts. So etwas habe ich nie gehört von meinem Vater. Oder auch wenn er krank war, dann hat er sich einen Tag verzogen im Zimmer und nachher ist er wieder gekommen und dann ist alles wieder gut gewesen. Er ist ein Macher, immer. Und wenn er ein Problem hat, tut er das selber oder mit Gott lösen. Und der Matthias ist so anders umgegangen mit dieser Situation. Und das ist, ja, es ist für mich sehr schwierig gewesen, eben auch gerade das, dass mein Mann irgendwie ja, so schwach geworden ist, das ist für mich auch sehr schwierig gewesen. Aber das haben wir dort in dem Coaching auch können anschauen. Und ja, es war einfach so schön gewesen, eben so Themen, die aufgekommen sind, wo wie auf den Grund von der Probleme abgegangen sind.
Wie ist das so? Das ist eure Geschichte, die ihr erlebt habt miteinander. Und die Geschichte, die gibt es ja vielleicht noch mehr. Es gibt Menschen, die euch zuhören, eure Geschichte gehört haben, die sagen, ja, ich kenne etwas aus meinem Umfeld, aus meiner Familie, Verwandtschaft, vielleicht selber schon etwas in die Richtung erlebt oder jetzt auch gerade vielleicht an einer Magenentzündung sind, ich weiß es nicht. Was würdet ihr diesen Menschen raten, die in ähnlichen Situationen sind, ob sie selber drin sind oder ob sie, wie du kannst Menschen in dem hinein begleiten, unterstützen?
Ja, also jetzt als Betroffene ist, also eben, Daniel hat schon gesagt, sage nie einmal depressiv, er soll sich zusammennehmen. Wenn keine Energie da ist, dann geht es nicht. Und es ist jedes Mal ein Schlag ins Gesicht. Auch, also lieber, ich sage, für mich war es lieber nichts zu sagen, weder Floskeln, auch eine fromme Floskeln zu brauchen. Es hilft dir einfach nichts in dem Moment. Es kommt schon wieder gut. Ja, das bringt dir einfach herzlich wenig in dem Moment. Was mir fast mehr bedeutet hat, ist, wenn Menschen gesagt haben, wir stehen im Gebet hinter euch. Oder wenn ihr irgendetwas braucht, meldet euch. Einfach zu wissen, es sind Leute da, wo man könnte, wenn etwas ist, darauf zurückgreifen. Das hat mir jetzt viel gebracht. Und ich glaube, mir hat es am meisten gebracht, dass mich die Leute gefragt haben, was ich denn brauche oder was mir wirklich hilft. Also ich habe Leute gehabt, die sind einfach mit mir gelaufen, haben sich eine Stunde lang mein Klagen angehört und sind wieder gegangen. Oder noch mit mir gebetet. Das hat mir eigentlich fast am meisten gebracht. Wenn Leute mir einfach zugelassen haben, was in meinem Kopf alles abgeht, was ich alles drehe, wo mich nicht verurteilt haben und mir nicht noch das Gefühl haben, sie müssen mir jetzt noch 37 gute Ratschläge mit auf den Weg geben. Es ist eine Zeit, wo die Heilung geht sehr langsam. Es geht nicht, und man kann nicht einfach Sachen einfach so easy umsetzen. Es braucht alles sehr viel Zeit und darum sind Ratschläge immer ein bisschen schwierige Geschichte. Du kommst auch in der Therapie, kommst eigentlich nie Ratschläge über. Es sind immer langsame Prozesse, wo man geht, wo man einen Gedanken probiert zu bewegen, wo man probiert, das Muster zu erkennen und dann das Muster zu verändern. Darum, ich denke, ja, es ist schön, wenn man einen Vers mit auf den Weg geben oder so. Dann ist es nachher mir überlassen, was ich mit dem mache, ob ich den anschaue oder nicht. Jemand hat mir einen Stein mitgegeben, wo ein Vers drauf gestanden ist und noch irgendetwas drauf zeichnet. Ich dachte, hey, come on, was wollte ich mit dem Stein? Und schlussendlich ist er aber gleich dann in der Klinik auf meinem Nachttisch gelegen und ist gleich ein wichtiger Teil geworden von dieser Zeit. Und ja, darum ist es immer sehr schwierig. Was man dann wirklich ganz, ganz konkret, ich sage eben, wie gesagt, fragt am besten, was hilft und was nicht. Ich habe zum Beispiel jemanden oder mehrere gehabt, die gesagt haben, hey Matthias, wenn du willst, können wir dich besuchen in die Klinik, aber du kannst ganz ehrlich sagen. Du kannst sagen, wann, du kannst sagen, ob überhaupt, Einfach so, dass jeglicher Druck rausnimmt, das ist sicher das, was am meisten hilft. Mein Vater ist gekommen, alle Woche. Das war für mich sehr, sehr wichtig gewesen. Ich habe immer am Dienstag meistens einen guten Tag gehabt. Er ist immer am Mittwoch gekommen. Und ich habe mich auch immer am Dienstag gefreut und er sich auch. Und am Mittwoch ist es mir meistens nicht so gut gegangen. Und dann hat er sich wieder müssen den Nachmittag lang anhören, wie schlecht es mir geht. Genau, aber auch er ist einfach mit mir gelaufen und hat mir einfach zugelassen und hat probiert, mich ein bisschen zu ermutigen. Oder wenn er gesehen hat, dass ich irgendwo einen Fortschritt gemacht habe, dass er mir das gespiegelt hat, dass es doch irgendwo ein bisschen aufwärts geht. Das ist sicher das gewesen, wo mir am meisten gebracht hat. So ganz niederschwellig und ohne Druck.
Ja, Andrea, was hat dir geholfen durch die Zeit? Ich meine, Teil Geschichte, es ist auch Geschichte von dir. Du bist genauso durch eben nicht mehr mögen. Was hat dir geholfen?
Ich habe mega Unterstützung von meinen Eltern, was mir sehr geholfen hat, auch gerade mit den Kindern. Ich musste früher aus dem Haus, sie sind schon morgen früh gekommen. Und auch von der Gemeinde habe ich extreme Unterstützung erlebt. Auch gerade in den Arbeiten, die ich machen musste, im Haus, ums Haus. Da haben wir uns wirklich mega dreht gefühlt. Auch immer wieder nachfragen, eben wie es mir geht. Einfach irgendwie so das Spüren, hey, es sind Menschen da, die es interessiert, wo mitbeten. Das hat mir sehr geholfen.
Vielleicht noch ein Wort, wenn du jetzt eine Magenschleimhautentzündung hast, dann für direkt Betroffene, ich sage, oder auch für Leute, die mit so Leuten unterwegs sind, einfach nicht zu lange warten. Lieber früher Hilfe in Anspruch nehmen, wieder später. Je tiefer man sinkt, desto länger geht der Heilungsprozess. Und ja, je früher man das ganze Tief kann durchbrechen oder stoppen, desto weniger Not verursacht es. Da wirklich nicht zu lange abwarten, lieber einmal früher professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich möchte wirklich gar nichts gegen Seelsorge sagen, aber es gibt einfach Momente, wo Seelsorge nicht mehr langt, wo es wichtig ist, dass man sonst einen Therapeut aufsucht. Und auch dort, dass man einen Therapeut sucht, wo man sich wirklich wohl fühlt. Das ist mir immer wieder gesagt worden. Und ich musste denken, ja, also sind ja alles Therapeuten, die wissen ja, was sie machen. Aber ich habe eben leider auch anders erleben müssen, wo ich wirklich bei der ersten habe ich nach einer halben Stunde das Gespräch abgebrochen. Ich habe gesagt, das gibt nichts, das ist eine Katastrophe. Bis ich dann wirklich eben den Therapeuten gefunden habe, wo mir zugesagt hat, wo ich mich auch öffnen konnte, wo mich verstanden hat, wo mit mir sehr, sehr einen guten Weg gegangen ist. Ich finde immer wichtig, dass man alles ein bisschen anschaut. Ich finde es immer schwierig, wenn man nur betet, dass Gott wieder gesund macht, oder wenn man nur Medikamente nimmt, bis man wieder gesund ist. Ich glaube, ein gesunder Weg ist, wenn man alles in Betracht zieht und schaut, was braucht es und nicht einfach irgendetwas kategorisch ausschließt. Ich habe jetzt Medikamente gebraucht, die mich stabilisiert haben, dass ich überhaupt wieder irgendwo auf ein Niveau gekommen bin, dass ich einigermaßen gerade Gedanken können, fassen konnte, die mich irgendwo auch wieder auf ein Level bringen, wo ich wieder essen kann. Ich bin in der Klinik noch 63 Kilo gewesen. Da ist auch der Körper nur schon so geschwächt, dass er gar keine Energie mehr hat, um irgendwie einen gescheiten Gedanken zu fassen. Darum, mir hat es das sehr mega geholfen, einfach da mal mit den Medis einen Boden zu machen. Aber Therapie ist nachher viel, viel wichtiger gewesen. Zu lernen, wieso, was für Muster haben mich dort angebracht. Es ist nicht so, dass ich ein Workaholiker war, gar nicht. Ich habe immer sehr auf meine Arbeitszeiten geschaut. Es waren mehr sonstige Belastungen rundherum, die ich für mich nicht sauber verarbeitet habe, in meiner Seele, wo dann die Seele irgendwann gesagt hat, jetzt ist fertig. Genau. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass man dann mit der Therapie schaut, was steht dahinter? Was sind das für Muster? Und dass man dann die Geduld hat, den Weg zu gehen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man eine Therapie in Anspruch nimmt, sondern eigentlich ein Zeichen von Stärke, dass man eingesehen hat, irgendetwas ist letzt und ich muss irgendetwas ändern, damit es wieder besser kommt. Und man kann gestärkt aus dieser Situation rausgehen. Also, ja, sicher nicht zu lange zuwarten. Es wird nicht besser.
Ihr habt jetzt vieles von euch zwei erzählt. Aber ich habe ja noch zwei Kinder, zwei Töchter. Habt ihr da manchmal Angst gehabt, dass die einen Schaden davor tragen? Oder einfach so, wie habt ihr das verarbeitet? Ist das ganz anders gewesen? Haben die das gut können nehmen oder haben die auch nur den Kopf geschüttelt am Wochenende?
Ich finde, sie sind eigentlich sehr gut damit umgegangen. Wir haben uns Zeit genommen, um ihnen das bildlich erklären, auch wie es dem Bobby geht, was er durchmacht. Was wirklich auch bewundernswert war, ist, dass der Mutter sich, wenn die Kinder rum waren, doch zusammennehmen konnte. Genau. Also er ist wirklich, eben in diesen Situationen ist er viel, den ganzen Morgen ist er brüllend auf dem Sofa gesessen. Aber wenn die Kinder da waren, sind, ist es mehr oder weniger gegangen. Also das, ja. Und also was sie fast als erstes gesagt haben, als er in die Klinik, wo wir gesagt haben, der Papi geht 6 Wochen fort in die Klinik, ist fast die erste Frage gewesen, dürfen wir dann bei dir oben schlafen? Genau, dass sie dann bei mir im Bett dürfen schlafen. Und das haben sie immer dürfen. Dann also am Wochenende, wenn er nicht da war, also sicher ab am Freitag oder weiß auch nicht mehr, einfach ein paar Tage, weil ein bisschen Schlaf habe ich doch auch noch gebraucht, weil mit ihnen nebenan ist nicht so gut gegangen. Also das haben sie mega genossen. Also sie haben wie, glaube ich, die Zeit jetzt nicht nur als schlecht in Erinnerung. Es ist eine spezielle Situation gewesen. Es hat dann manchmal auch Ausnahmesituationen gegeben und wo es vielleicht auch mal etwas mehr haben dürfen oder so. Und das haben die Kinder ja dann auch immer noch gern. Bei der Lina, bei der Grösseren, haben wir ein bisschen Angst gehabt. Sie hat vorher, schon ein bisschen vorher, eine schwierige Zeit gehabt, wo sie so Angst gehabt hat. Wo dann auch wieder so ein bisschen angefangen hat, wo er in der Klinik war, wo ich jetzt aber nicht kann sagen, ob das mit dem zu tun hat oder ob das sowieso einfach wieder so eine Phase war, weil sie das auch nachher immer wieder phasenweise gehabt hat. Aber grundsätzlich finde ich, sie sind sehr gut damit umgegangen und habe ich jetzt das Gefühl, sie haben gar keinen Schaden davon getragen. Und eben, aber wir haben offen kommuniziert, das war uns wichtig gewesen.
Wir haben es gerade letzte Woche, gell? Oder vorletzte Woche, das haben wir Tanina gefragt, wenn du, magst du dich noch erinnern an die Zeit, wo der Papi in der Klinik war? Oder was kommt dir in den Sinn? Und es ist lustig, wenn man sie das fragt, beide, es kommt eigentlich immer die gleichen Sachen. Das eine ist, dass sie hier oben schlafen durften. Und das andere ist, dass ich nicht rum war an ihrem Geburtstag. Das ist so das Negative, das ist das, was sie eigentlich fast am meisten beschäftigt hat, dass ich an ihren Geburtstag nicht daheim gewesen bin. Ich bin zwar daheim gewesen, am Wochenende, wo wir ihre beiden Geburtstage mit Angehörigen gefeiert haben, aber an dem Tag, wo sie beide Geburtstage hatten, bin ich nicht daheim gewesen. Das ist so ein bisschen das, was sie nachträglich am meisten mag. Und ich bin froh, es ist nicht mehr, weil mit dem kann ich leben. Genau.
Ja, vielen Dank für eure Offenheit, für das Teilen. Und der Philipp und ich würden einfach noch gerne für euch beten. Wir würden einfach, ja, auch weiterhin, wie du gesagt hast, es ist nicht einfach alles nur schon wieder super oder einfach. Es ist noch immer ein Weg. Wir würden gerne für euch noch beten.
Darf ich noch ganz schnell etwas sagen, wie du vorhin noch gesagt hast, wegen der Verletzungen, eben, die auch da passiert sind. Eben, dass jetzt noch nicht alles auch wieder gut ist. Was ich gerne noch sagen will, dass wir uns, aber das ist gar noch nicht so lange her, wirklich auch einen Abend Zeit genommen haben, zum zusammen ansitzen und uns einfach gegenseitig auch die Vergebung zusprechen, auch über dieser Zeit, was da vielleicht auch manchmal nicht so schön geredet worden ist oder auch schlechte Gedanken übereinander, dass wir da uns die Versöhnung zugesprochen haben. Und das finde ich einfach auch ganz einen wichtigen Punkt, um das wie auch mal können abschliessen und einfach das auch gut anlegen und einfach gemeinsam wieder führen gehen.
Wow, danke vielmals, wirklich noch das.
Jesus, wir danken dir für die Ehe, für die Familie von Andrea und Matthias, dass du nicht nur sie beschützt hast, sondern sie auch getragen hast. Getragen hast durch all die schwierigen Situationen, durch das Unverständnis, durch Krankheit, durch einfach was steinig war. Und wenn man jetzt auch weiss, wenn man in die Zukunft blickt, das wird nicht einfach nur immer flach sein, aber wir dürfen immer wieder wissen, dass Jesus euch das schenkt, was ihr braucht und dass ihr in allem immer einfach dürft Gottes Nähe suchen, dass ihr euch fühlen lasst, was ihr einfach dass eure tiefsten Bedürfnisse, dass die dürfen gefüllt werden von Jesus selber. Dass ihr immer wieder in die Arme vom Vater rennen und einfach dürft Momente haben, wo ihr sein könnt, ab von allen Erwartungen, die rundherum sind, wo ihr dürft einfach merken, dass Gott treu ist.
Ja, ich möchte euch segnen, einfach, dass der Heilige Geist euch wirklich einfach durchtränkt mit seinem lebendigen Wasser, mit seiner Liebe, mit seiner Zuversicht, mit seiner Sicherheit, mit seiner Kraft, dass ihr einfach erleben wie er euch weiterhin einfach führt, leitet, euch immer wieder dürft Vergebung zusprechen, dass ihr einfach dürft miteinander immer wieder an die Quelle vom Leben dürft aufdanken und dass ihr dürft wirklich Gottes Liebe wie eine Flagge einfach über eure Ehe dürft erleben, über eure Familie, über eure Kinder. Ja, ihr solltet wirklich gesegnet sein. Ihr seid Kinder Gottes und Gott ist mit euch und euch Gott wirklich weiterhin einfach leiten und begleiten und euch schützen. Amen.
Wo kann ich den und wie kann ich das umbauen, dass es für mich, vielleicht hat eben der Stein das Problem, mir etwas zeigen. Und wo kann ich jetzt den einsetzen? Es muss gerade nicht immer im Moment sein. Heute läuft alles mega schnell. Heute und jetzt muss es passieren, am besten schon gestern. Vielleicht nimmt man den mal mit, schläft einmal drüber und überlegt, was hat man jetzt da den Stolperstein wollen sagen? Wo kann ich versagt, wo kann ich für jemand anderen da sein, auch du mit deinem Problem oder ihr als Ehepaar und so. Einfach, und eben, das gebe ich einem meiner Kinder mit, so Stolpersteine sind Bausteine. Und genau, mal, für was hat jetzt Gott euch in die Situation gebracht? Lassen wir das jetzt einfach mal so offen. Genau. Ich kann euch auch gerne und danke, darf ich ein Teil von euch sein.
Danke dir fürs Teilen. Matthias, du hast nochmal.
Ja, ich wollte nur noch mal kurz anhängen dort hinten. Ich bin in der Klinik auch einmal zum Seelsorger, zweimal. Und dann habe ich ihm so geschildert, dass es für mich ein Stress ist, auch eben mit dem Glauben. Und dann hat er gesagt, ja, bist du schon mal im Raum von der Stille gewesen? Und dann habe ich gesagt, ja, nein. Und dann sagte er, ja, geh doch mal. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich dort machen? Dann hat er gesagt, siehst du, das ist das Problem. Du musst nichts machen, geh einfach, bis einfach vor Gott. Und das ist eine wichtige Lektion, die ich gelernt habe in dieser Zeit, dass Gott mir sagt, Matthias, du musst nichts machen, sondern komm in meinen Arm und bis da. Und von dem aus geht nachher alles weiter. Und nicht umgekehrt. Zuerst machst du mal und dann, wenn du Zeit hast, kommst du noch, sondern die andere Reihenfolge.
Darum ist ja so, das Räumchen dahin hat die Doppelbedeutung, nach stille Raum. Die einen sind am Stillen, die tun etwas, oder ein Raum, wo man darf zur Ruhe kommen. Hat jemand noch ein Wort, das ich noch freigeben wollte? Hat jemand gerade noch etwas? Wenn nicht, dann gebe ich dir Öl.
Auch, ich habe ja das Mikrofon bei mir. Ja, danke nochmal ganz fest für alles, was ihr geteilt habt von eurem Herz. Ich glaube, jeder von uns kann etwas mitnehmen. Ja, es ist immer schön, wenn man darf wissen, Gott ist mit uns. Wir müssen jetzt nicht alle gerade einfach heimhetzen, sondern wir haben das Privileg, dürfen einen Raum übergehen, dürfen auch austauschen miteinander, was uns berührt haben, den Morgen. und einfach Gemeinschaft haben miteinander. Und ich finde das auch immer sehr eine wertvolle Zeit, uns auch so gegenseitig dürfen kennenlernen und auch Anliegen austauschen, füreinander beten. Ich denke, der Gottesdienst ist nicht jetzt fertig, sondern es geht weiter. Aber ich möchte euch noch ein Segen mitgeben für die Woche und euch segnen. Steht doch noch auf, genau. Das sehr gut. Ich segne euch, dich im Namen von Jehova Roi, deinem Hirten. Ich segne dich, dass du die beruhigende Stimme deines Hirten kennst und die feste Gewissheit hast, dass du aus seiner Hand alles bekommst, was du brauchst. Ich segne dich mit der wunderbaren Führung des Heiligen Geistes. Du kannst ohne Furcht gehen, denn dein Hirte ist nahe bei dir. Auch in dunklen Tälern. Ich segne dich, dass du ein Fest in der Gegenwart deines Vaters feiern kannst, im Angesicht deiner Feinde. Ich segne dich mit einem Becher, der mit Segnungen aus seiner Hand überfließt. Ich segne dich, dass du seine Güte und seine niemals endende Liebe an jedem Tag deines Lebens erfährst. Amen.
Stieß Richter auf und er uns. Lass deine Herrlichkeit regnen mehr und mehr. Du baust dies Richter.